Ja, manche haben vielleicht gestaunt, warum hier ein Weihnachtsbaum steht heute, aber die sind günstiger jetzt. Und als ich den gestern Abend mitnahm bei uns neben dem Haus, da kamen gerade ein Ehepaar vorbei und die haben mich darauf hingewiesen, Weihnachten ist schon vorbei. Ja, sage ich weiß, aber ich brauche den heute noch. Und wir haben ja diese Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Und da habe ich gedacht, zum Einstieg, wir sind ja gewohnt zu prüfen, wir prüfen heute alles Mögliche, wir nehmen ja nichts einfach so unbedacht, muss man ja auch. Ja? Und da habe ich jetzt ein paar Herausforderungen mitgebracht. Wer zum Beispiel mag Mango von euch? Okay. Viele mögen Mango. Wer mag Äpfel? Ja, fast das Gleiche. Gut, also ich habe hier eine feine Mango und einen feinen Apfel, wie ihr seht. Bernhard, du kommst wie gerufen. Kannst du kurz prüfen, was du nehmen würdest von den beiden hier?
Ich glaube, die Mango.
Ja? Dann kannst du dir mitnehmen. Magst du keinen Apfel?
Nicht so besonders.
Ja, okay, schau mal. Das kann man weg. Da ist schön weich an einer Stelle. Ja. Weich und dunkel ist es. Also, der Bernhard ist ein gutmütiger Mensch, er prüft nicht so lange. Der nimmt die gute Mango einfach mit.
Gut geprüft.
Gut geprüft, okay. Und wer mag den Apfel? Oh, jetzt wird er auch braun. Das ist, es sei denn, er wird vorher gegessen. Ich habe noch mehr zum Prüfen. Raresch, magst du mal vorkommen? Ich habe einen 100-Euro-Schein und ein 2-Euro-Stück. Du kannst mal prüfen, was du davon haben willst. Ja? Schau es doch mal genau an. Du kennst dich, glaube ich, ein bisschen aus damit. Ja?
Das.
Lieber das? Ja. Warum?
Weil das ist von Papier.
Ja, das ist auf der Rückseite gar nichts drauf. Ja? Darfst du mitnehmen. Genau. Ja. Ja, das ist Spielgeld. Also zum Spielen nett, aber wenn ich damit... Das ist so auffällig gemacht natürlich, dass man sogar einen 100-Euro-Schein draufdrucken kann, weil sonst darf man das ja nicht. Also Originalgröße und ein bisschen besseres Papier ist schon das Drucken strafbar. Ja? Also die Absicht, wenn man sowas... Aber das hier, also wer das nicht mehr erkennt, okay, der muss sich intensiv mit unserem Bibelvers auseinandersetzen. Das ist ganz offensichtliche Sache. Jetzt habe ich also einmal diesen Weihnachtsbaum, der wäre auch noch zu prüfen. Und ich habe einen zweiten. Vorhin war er besser, der stand alleine, das war sein Vorteil. Aber jetzt tut er es nicht. Ja, ich werde ihn anlegen. Genau. Das war unserer, also war, so stand er nicht im Wohnzimmer, ist ja klar. Ja. Aber welchen würdet ihr nehmen, jetzt so? Den? Ja? Also wenn man an die Entsorgung denkt, wäre der doch praktischer da hinten, oder? Der gibt noch mehr Wärme. Okay, man kann den ein bisschen trocknen lassen und dann geht er durch den Ofen schön warm dahin. Ja, wer mag denn den schönen, meinen Freund dahin? Fritz? Ja. Nimmst du ihn mit? Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Aber bevor du ihn wegschmeißt, schau genau hin. Man muss genau prüfen. Ich habe was versteckt. Das hat noch keiner gesehen. Aber es ist auffällig gut, dass der Fritz es genommen hat. Sage ich nur. Ihr versteht's, ja? Hast du schon gefunden? Noch nicht, okay. Ah! Was hast du da drin gefunden?
Fünf
Euro. Ja, ich hatte mit der Kreissäge einen Schlitz hineingesteckt. Und ja, man muss genau prüfen manchmal. Der sah so schlecht aus, dem muss man ein bisschen innerliche Werte zugeben, damit das besser wird. Ja. Wir sind es gewohnt zu prüfen und manchmal prüfen wir dann doch nicht so genau. Ja, ja, der Fritz gibt es natürlich sofort ins Körbchen. Ist schon. Das war jetzt wunderschön. Danke, Fritz. Das war, besser konnte es nicht laufen. Jetzt. Prüfet alles und das Gute behaltet. Eigentlich wollte ich euch das Bild im Original mitbringen. Wenn Gott will, und das wird nächste Woche ankommen, das wird dann vorne bei uns den Eingang ziehen, so wie meistens die Jahreslosung. Und da sieht man schon so einiges, ja, eine Brille, um genau hinzuschauen, und dann das Wort Gottes. Das Wort Gottes als der Maßstab. Wenn man prüfen will, braucht man ja einen Maßstab. Ja. Und im Hintergrund sind dann einige Bücher, vielleicht kennt der ein oder andere ein Buch, eines der Bücher, sind gute Bücher bei und ja, und auch unvollkommene Bücher, natürlich. Ja. Das werdet ihr dann sehen. Jetzt mag ich diesen Vers, ich mag ihn, aber ich mag ihn nicht so, wie er in der Jahreslosung ist, weil er völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist und deswegen hier der Zusammenhang aus 1. Thessalonicher 5. Denn alle Bibelverse immer, wenn man sie aufnimmt, soll man mal den Zusammenhang lesen. Jetzt gibt es natürlich Sprüche, die manchmal zusammenhanglos einfach dastehen. Aber allermeistens gibt der Zusammenhang das, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir den Vers lesen. Und hier ist das ganz besonders so, weil eine Reihe von Bibelübersetzungen, da ist das gar kein einzelner Satz, sondern da ist das nur ein Halbsatz. Und das habe ich hier auch so abgedruckt. Ihr seht, das ist ja klar erkennbar, wo unser Satz ist. Ja. Und das sind so eine ganze Reihe Aufforderungen am Schluss vom 1. Thessalonischer Brief, die Paulus den Geschwistern dort damals in Thessalonisch mitgibt und die Gott uns auch mitgibt. Freut euch alle Zeit. Das passt auch gut fürs neue Jahr, habe ich gedacht. Das wäre so mein Vers gewesen, ja, als Jahreslosung. Aber Jahreslosung ist ja nur ein ausgeloster Vers. Die Verse gelten ja alle fürs ganze Jahr und fürs nächste Jahr und für immer. Das hört ja nicht auf. Das ist ja Gottes Wort. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er durch Christus Jesus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist mal so der Textzusammenhang. Und dadurch möchte ich auch im Überblick über diesen ganzen Text ein paar Gedanken weitergeben und dann natürlich der Schwerpunkt auf der Jahreslosung. Zuerst freut euch alle Zeit. Das ist eine Herausforderung. Habt ihr längst erkannt. Ihr seid ja auch alle schon länger in diesem Leben. Es gibt Tage, wo das sehr leicht geht. Es gibt Wochen, wo das recht leicht geht. Und es gibt Zeiten, wo das unmöglich scheint. Und trotzdem steht es da. Wie geht das, wenn es unmöglich scheint? Wir haben es schon ein bisschen gesungen und auch schon öfter darüber nachgedacht. Und Efi hat auch gesagt, wie es im vergangenen Jahr dann doch zum Danken durchgedrungen ist. Das geht nicht einfach von selber, sondern wohin richte ich meinen Blick? Und was sagt Paulus uns, oder ja, er sagt es uns und sagt Gottes Wort uns im Philipperbrief: Freut euch in dem Herrn. Wenn wir auf Jesus hinschauen, auch wenn es uns schwer geht, auch wenn wir mit den Füßen im Sumpf des Lebens stehen, und wenn wir hinschauen, was er für uns getan hat, was er uns bedeutet und was er uns schon geschenkt hat, aber auch noch schenken wird, dann bin ich überzeugt, kann sich und darf sich in unserem Herzen eine Freude breit machen. Weil das, was er gibt, ist größer als das, was uns zu schaffen macht. Und wenn wir Berichte hören von Menschen, die verfolgt werden, die gefoltert werden, dann schenkt Gott es immer wieder, auch in den verrücktesten und schwierigsten Situationen, dass im Herzen sich eine Freude breit macht, die menschlich nicht erklärbar ist. Nicht von dem äußeren Erleben. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Und auch das kann gut zusammengehören. Denn der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Ich mag auch beten ohne Not. Schade, wenn nur Not betet. Das ist nicht nur die Not, aber Not lehrt beten. Pfarrer Wilhelm Busch hat gesagt, im Schützengraben, wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen und die Handgranaten in Reichweite explodieren, hat jeder gebetet. Er ist ja auch unter Beschuss selber zum Glauben gekommen. Er war nicht immer gläubig. Ja. Da hat noch jeder zu Gott geschrien. Auch die vorher überzeugt waren, ihn nicht zu brauchen. Aber nicht erst in der Not, sondern Paulus sagt, und er hat es ja auch so gelebt, wenn man die Anfänge vieler Briefe liest, dann hört man immer, dass er für die Geschwister betet, dass er für sie dankt, dass er sich freut und immer, wenn er betet, sie erwähnt und ja, betet immer zu. Natürlich, ihr wisst das längst, nicht mit geschlossenen Augen immerfort, ja, sondern aber im Inneren, mit dem Herrn unterwegs, und er ist dabei bei allem, was wir tun. Noch so eine Herausforderung, passt zu dem ersten, sagt Gott in allem Dank. Das ist zu buchstabieren, auch im neuen Jahr. Das kann man nicht einfach so, aber man kann es üben. Wir haben es gerade gehört. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, fragt Efi. Wir buchstabieren miteinander weiter. Es ist ja nicht, als wenn ich das hätte und euch erkläre. Und nein, ich kann krantig sein und dann muss ich umschalten, umdenken, mich verändern lassen, Gott zu danken, mich zu freuen. Denn, und das, da steht es ja dahinter, das ist es, was Gott will und was er durch Jesus Christus möglich macht. Es ist nicht in uns, sondern es ist das Geschenk des Glaubens, es ist das Geschenk, was wir durch Jesus Christus haben, das Geschenk der Vergebung, das Geschenk der Befreiung, der Erlösung, das Geschenk der Gottesbeziehung. Und wenn wir da anfangen, darüber nachzudenken, was er uns alles geschenkt hat, dann macht uns das dankbar. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Da kommen wir jetzt, nähern wir uns unserem Text, zu unserem Verszusammenhang schon noch mehr. Aber das Wirken des Heiligen Geistes, wir wissen das ja aus dem Neuen Testament, der Heilige Geist will immer Jesus groß machen. Jesus selber sagt, seine Aufgabe ist, dass er mich, also Jesus Christus, verherrlicht. Dass er ihn auf den Leuchter stellt, dass er ihn anstrahlt. Und das haben wir gerade gelesen. Also das Rückblickende ist auch Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir uns freuen können, wenn wir dankbar sind, wenn wir im Gebet bleiben. Ohne Heiligen Geist ist Gebet hohl, leer, das ist nur ein Reden. Denn der Heilige Geist schafft ja die Verbindung zu unserem Vater im Himmel. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Wirkungen des Heiligen Geistes. Er will die Frucht des Geistes in uns wirken, aber er will auch die Begabungen, die er in uns hineinlegt, zur Entfaltung bringen. Und die sollen wir nicht unterdrücken, sondern eigentlich sollen wir das unterstützen und wollen. Aber nicht selber machen wollen, sondern ihn machen lassen. Und das ist so eine Gratwanderung, wenn man in die Summe der Gemeinden hineinschaut, dann gibt es die einen, die haben eher Angst vor dem Wirken des Heiligen Geistes, weil die sehen, was andere übertreiben. Also andere, die auf der anderen Seite, ihr kennt das schon, das sind Menschen, die sagen, der Heilige Geist wirkt bei uns auf diese Weise und das macht er jeden Sonntag und jede Woche und jeden Monat. Ja, vor Jahrzehnten gab es diesen berühmten Toronto-Segen und das war eine mühsame Sache. Also erst war das, ich denke, es war erst zuerst gut, Gott hat dort etwas gemacht und dann wollte man das immer und zwar wiederholbar. Und ein Freund von mir, der war auf USA-Reise und es extra sind sie dort mit ein paar Leuten vorbei und er hat gesagt, es war traurig. Es war zu sehen, dass der Heilige Geist das, was sie angekündigt haben, was sie erwartet haben, heute nicht tut. Und dann haben sie halt mit allen menschlichen Überredungskunst und nachgeholfen und zum Schluss sogar mit sanfter Gewalt so von der Hand vor die Stirn gearbeitet, dass die Leute umfielen. Das ist traurig. Aber zu sagen, der Heilige Geist tut heute nichts mehr, das ist eben auch traurig. Denn er weht, wo er will und er weht, wie er will. Und das ist und Paulus geht sehr frei, wenn wir den ganzen Thessalonicher Brief lesen, geht er genau dadurch. Er sagt, unterdrückt das nicht. Er hat aber vorher auch gewarnt, da gab es einige, die sagen, der Herr Jesus ist schon wiedergekommen. Ja, wir haben eine Geistesoffenbarung irgendwie. Er sagt, nein, ja, wehrt solchem Unsinn. Das ist nicht so. Aber wehrt nicht dem Heiligen Geist, sondern wehrt dem Falschen, was dem Heiligen Geist in die Schuhe geschoben wird, was er selber nicht gewirkt hat. Und wir wollen das Wirken des Geistes Gottes auch nicht unterdrücken, sondern wir wünschen uns, dass er mehr wirkt in uns, in unserer Gemeinde, mehr in unserem Tal, gerne mehr von ihm. Nur können wir nicht bestimmen, was er zu tun hat. Das geht nicht. Denn er ist Gott mit Gott dem Vater, dem Sohn und er ist Gott, der Heilige Geist und da haben wir nicht das Verfügungsrecht. Wir können bitten, dass Jesus ihn schickt und dass Jesus durch ihn wirkt und dass er sein Werk in uns tut. Verachtet nicht prophetische Aussagen nicht. Jetzt sind wir damit nicht so reich gesegnet, was ich hier so erlebe. Letztes Jahr hatten wir prophetische Aussagen. Mir ist keine, die uns jetzt als Gemeinde betroffen hat, ans Ohr gekommen. Okay, wenn ihr was wahrnehmt, ich sage das mal so frei, wenn ihr etwas wahrnehmt, wo ihr denkt, das sagt der Geist Gottes zu uns, dann sagt uns das bitte. Karl, Peter, wir in der Leitung, wir wollen das hören. Wir wollen das nicht einfach tun, als wenn es das nicht mehr gäbe. Ich bin überzeugt, dass es das geben kann. Und es gibt viele Beispiele, wo Gott Einzelnen etwas gesagt hat, was eine Gruppe tun soll. Und wir lesen ja in der Apostelgeschichte, wir haben es ja durchgepredigt, Paulus hatte eine Erscheinung, ja, wo der Mann aus Mazedonien sie ruft und dann machen sie genau das, was hier in dem Text steht. Ja. Am Morgen, er hatte die in der Nacht, diese Erscheinung, am Morgen hat Paulus die Erscheinung erzählt und dann steht da nur kurz, nachdem wir zu dem Schluss gekommen waren, dass das ein Ruf Gottes war, dann tun sie das. Das heißt, sie haben das miteinander geprüft. Ja, so wie der Raresch vorher das Geld geprüft hat und den 100-Euro-Schein nicht wollte, was ich gut verstehe, der ist ja, da kann man gar nichts mitmachen, ja. So gilt es dann zu prüfen. Ist das nur eine Idee, ist das einfach nur ein interessanter Traum, der sich durch irgendwas erklärt, oder ist es Reden Gottes? Und das ist dann spannend. Ja, wenn das in einer Gemeinschaft geschieht, ja, es geschieht nicht so häufig, wie manche sich das wünschen. Ich habe mir dann auch ein bisschen natürlich angeschaut, im Internet eingegeben, Prophetien 2024, 2025. Und so ein 5-Minuten-Video musste ich unterbrechen, weil er war fast nicht zu ertragen, was da im Namen Gottes von sich gegeben wurde. Ein Mensch, ich gehe davon aus, dass es ein Bruder ist, schreitet auf der Bühne rechts und links, als wenn er jetzt gerade die Stimme Gottes wahrnimmt und weitergibt. Und es war ein Zeug. Ach, nein, also das war mühsam. Ja, aber deswegen, weil es Menschen gibt, die das missbrauchen, zu sagen, das gibt es nicht mehr, das ja, das zeigt die Kirchengeschichte nicht und das zeigt auch das Wort Gottes nicht. Sondern ich denke, dass das für uns heute noch so gilt. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Dazu, wenn wir prüfen, dann prüfen wir zuerst uns selbst und unser Herz. Ja, denn der prüft, braucht ein demütiges Herz. Oder wir prüfen ja nicht einzeln, wir prüfen miteinander, wir müssen prüfen, aber zuerst schauen wir uns an. Ihr kennt das mit Splitter und Balken. Mit Balken im Auge ist schlecht prüfen. Ja, aber das kann man ja mit Gottes Gnade und Geist kann man das bereinigen. Ein Vers dazu, Paulus schreibt ja nicht nur dort überprüfen, oder ein paar Verse, in Epheser 5, ab Vers 8 steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Da wieder, ja, wenn wir in Jesus Christus sind, er ist das Licht der Welt, dann sind auch wir Licht in ihm. Lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind mal drei Punkte genannt, die uns helfen, recht zu prüfen, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also es muss der Güte Gottes, dem Wesen Jesu letztlich entsprechen. Das ist der Güte Gottes, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Jetzt bei Gerechtigkeit müssen wir immer wieder schauen, was ist die göttliche Gerechtigkeit? Nicht, dass wir gerecht sind, nicht die irdische Gerechtigkeit, es geht hier um göttliche Gerechtigkeit und seine Wahrheit. Letztlich ist das die Person Jesus. Und er zeigt uns, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Aber das ist die Frucht des Lichts und da können wir prüfen. Indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällt und hat nichts zu tun oder nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Also zuerst schauen wir, dass wir davon uns trennen und klar und fest auf der Seite des Herrn stehen und dann prüfen wir die verschiedensten Dinge. Wir prüfen sie gründlich, ich habe mal so ein paar Merksätze, wir prüfen sie gründlich, aber nicht überkritisch. Denn wenn man überkritisch prüft, dann bleibt nichts mehr. Ja? Dann bleibt kein Buch mehr, außer der Bibel, was vollkommen ist, dann kann man kein Buch, keinen Film, gar nichts mehr. Wenn man hyperkritisch prüft, bin ich überzeugt, man findet immer und wenn nur ein Halbsatz nicht passt, das ganze Ding weg, das ist nicht gemeint. Aber wir prüfen wohlwollend, aber auch nicht naiv, wird schon passen. Na, das hilft, wenn man merkt, man muss prüfen, dann hilft, wird schon passen, hilft nicht. Sondern man muss genau hinschauen. Was ist das Ziel? Wo zielt das hin? Wir prüfen demütig und ohne Vorurteile. Nicht, ja, das haben wir alles schon erlebt, ah, ich habe vor 20 Jahren mal irgendeinen Namen gehört, das war schlecht, das kann nicht sein. So nicht. Ja, 20 Jahre sind lange Zeit und in 20 Jahren können andere Menschen auch umkehren, nicht nur ich. Da kann was ganz anderes sein. Und das Erste ist natürlich, wir prüfen, stimmt das Gesagte, Geschriebene oder wie auch immer was wir prüfen, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Ja. Nimmt das Wort Gottes ernst? Oder wird da das Wort Gottes filetiert? Nur Auszüge? Oder sagt man, wird das alles nur so auf Hauptsache Jesus lebt in mir? Ob der damals gelebt hat, ist nicht so wichtig. Ja, so, das nennt man Enthistorisierung. Also die Historie nimmt man da raus und damit nimmt man auch die nachprüfbare Wahrheit daraus. Ich denke nicht, dass wir darunter leiden, sondern wir nehmen das so ernst. Ja, Jesus ist in diese Welt gekommen, ganz bewusst im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Das steht deswegen dort, um eine feste Verbindung mit der irdischen unserer Geschichte hier zu machen. Auch wenn er der Ewige ist, auch wenn er ewig bleiben wird. Er war hier, er hat hier gelebt. Ja, und da gibt es andere schräge Dinge. Es gab so eine Phase in der Theologie in Deutschland, die Entmythologisierung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Da hat man alles, was Wunder war und was Wunder an Wunder berichtet ist, hat man alles wegerklärt. Und da bleibt von den Evangelien nicht sehr viel Schönes übrig. Ja? Also Jesus auf dem Wasser, ja, das ist nur ein Bild. Und alles so, furchtbar. Aber eine Zeit lang dachten auch gläubige Leute, das ist der bessere Weg der Schriftauslegung. Und es ist es nicht. Ja? Stimmt das Gesagte mit dem Wort Gottes überein? Nein, das Wort Gottes nimmt sich da ernst, vom Alten bis zum Neuen Testament. Und dann bringt das Gesagte uns näher in das Wesen von Jesus. Von Jesus Christus, so wie wir ihn aus dem Wort Gottes kennen. Wir haben vorher in einer Strophe etwas gesungen von der Lammesart. Das ist eine Beschreibung vom Wesen Jesu. Dass er sanftmütig und demütig war und in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Bringt es uns näher zu diesem Erbarmen Gottes, zu diesem Rettergedanken, zu all dem, was wir von dem Wesen Jesu schon kennen? Oder bringt es uns, und das ist im Moment so durchaus ein starker Trend, dass wir uns besser fühlen, dass wir stärker werden, dass wir im Mittelpunkt stehen und weniger er? Ja, schon Johannes der Täufer hat klar gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, er muss größer herauskommen, nicht ich. Es geht nicht um mich. Es geht überhaupt in dieser Welt nicht um mich. Jesus ist für uns gekommen. Ihm ging es darum, uns zu retten, aber nicht um uns groß zu machen, sondern um uns zu retten und bei sich zu haben. Und ist das Wesen jetzt von all dem, was wir prüfen? Von einem Buch, von einem Film, ja, von den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die wir genießen oder runterschauen, sind die Videoclips so, dass sie mich näher zu dem Wesen von Jesus bringen? Und das wäre dann zu prüfen. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen raus von der prophetischen Rede, sondern mehr hinein in all das, was wir so aufnehmen. Und wie viel? Ja, natürlich kann ich auch lustige Videoclips anschauen oder einen Sportvideoclip, der bringt mich jetzt nicht, wenn da die österreichischen Skiflieger gewinnen, der bringt mich jetzt nicht näher zu Jesus oder weiter weg. Das ist jetzt mal neutraler Sport. Nur wenn ich nichts mehr anderes schaue, dann bringt es mich einfach von der Summe dessen, womit ich mich fülle, auch wieder eher weiter weg. Also natürlich, wir müssen auch den Zeitfaktor bedenken. Aber hier geht es erstmal darum, den Inhalt zu prüfen. Und zum Beispiel, und das ist dann interessant, dieser Film The Chosen, richtig? Chosen. Chosen. Ja. Manche finden den ganz großartig und andere sagen, der ist unbiblisch. Beides Jesus-Nachfolger. Und wie prüft man den jetzt richtig? Dann hilft es, sich anzuschauen, will ich hier, also wie ordne ich den ein? Ist das ein Bibelfilm, der nur das weitergibt, was im Wort Gottes steht? Dann würde ich sagen, stimmt das nicht. Ja, dann habe ich eine falsche Erwartung an den Film. Wenn ich merke, der verwässert mein Bild von Jesus beim Schauen, er bringt mich von dem, was ich kenne, aus dem Wort Gottes weg, dann ist es für mich, glaube ich, nicht gut, mich damit zu füttern. Wenn ich merke, der erweitert mein Bild von dem, wie Jesus damals gelebt haben könnte, und in diesem Sinn schaue ich den, dann kann ich den durchaus mit Gewinn anschauen. Ich sage mal diese beiden Pole, weil ich kann jetzt bei diesem Film nicht erkennen, dass der jetzt, sagen wir, von der Summe der Geschwister, die die Bibel ernst nehmen, so einheitlich beurteilt wird, mit guten Argumenten, dass man jetzt einfach sagen muss, schwarz oder weiß. Aber mit welcher Erwartung gehe ich da dran? Und was macht es, ja, auch sich immer wieder prüfen, was macht das mit mir? Weiß ich nachher nicht mehr, was im Wort steht und was ich im Film gesehen habe? Das ist schlecht. Denn das ist das ewige Wort Gottes und das andere ist ein vergänglicher Film. Und da muss ich mich dann mit mir auseinandersetzen. Ja, was, woher nehme ich meine Kerninformation? Was ist das, der Maßstab, und was ist drumherum? Und so ähnlich ist das ja auch bei Büchern. Ja. Vor Jahren das Buch Die Hütte, manche fühlten sich dadurch mega gesegnet. Ich habe es auch gelesen, weil ich überzeugt war, ich muss das Ding lesen. Ich würde es nicht verteufeln, aber man soll es mit einem wachen Verstand kritisch lesen. Nicht hyperkritisch, aber kritisch. So würde ich bei der Hütte herangehen, weil dort Bilder sehr, sehr intensiv beschrieben werden, die nicht manches vertieft, das, was ich vom Wesen Jesu sehe, und manches, denke ich, wie ich Jesus kenne, das passt nicht zu ihm. Aber das wäre mal ein interessanter Diskussionsabend über, aber die Hütte ist schon wieder out. Ja, die Bibel ist noch in und da bleiben wir dabei. Und das sind nur mal so zwei Beispiele. Und wenn jemand von uns, wir sind ja nicht alleine, Paulus schreibt das an die Gemeinde kann prüfen, ja, wenn jemand ein Buch liest und sagt, boah, ich weiß nicht so ganz, ich würde das gern mal miteinander diskutieren, dann können wir ja darüber reden. Ja, dann redet mal oder schreibt mal in die Gruppe oder fragt jemand, der das auch gelesen hat oder jemand, der bereit ist, das zu lesen. Und dann beten wir miteinander und schauen mal, ob der Herr uns darüber eine mehr Klarheit gibt. Das wäre ja ein Weg, wie man damit umgehen kann. Und dann als letztes, wir behalten das Gute und verwerfen den Rest. Aber hier in unserem Vers erwähnt Paulus den Rest nicht mehr. Macht er in anderen Versen, kommt das schon noch vor. Ich denke, wir werden auch in der Bibelstunde noch ein bisschen darüber nachdenken, was man mit dem Rest macht. Und auch da gibt es ja Abstufungen. Ja. Aber wir behalten das Gute. Wir halten das fest. Und wenn man das Gute festhält, dann... Ja. Wir können nicht die ganze Welt, zurechtweisen und zurechtbringen, sondern wir behalten das Gute. Das ist natürlich zuerst mal das Wort Gottes, aber jetzt mal ein hypothetisches Beispiel. Ja, wenn jetzt zwar in den nächsten Monaten bis Sommer zwei von uns so einen prophetischen Eindruck bekäme, wir sollen als Gemeinde im weiteren Mürztal eine Gemeinde gründen. Ja, das wäre ich, dafür wäre ich jetzt grundsätzlich schon mal sehr aufgeschlossen für Gemeindegründungsgedanken. Trotzdem wäre zu prüfen, ist dieser Gedanke vom Herrn oder ist das ein alter Wunschtraum oder ist das, und wenn ja, wann? Weil der Zeitfaktor, meistens ist, der steht er ja nicht so dabei. Und das wäre dann eine interessante Phase für uns als Gemeinde, das zu prüfen und daraus festzustellen, was ist zu tun. Ja, jetzt macht man eine Gemeindegründung nicht nur, wenn man ein prophetisches Wort hat, aber es gibt sowas. Dass Gott das in eine Gruppe hineinlegt oder auch in ein Missionsteam oder sonst was. Und dann gilt es zu prüfen, wann und wer, ja, wir können ja nicht alle einfach rübergehen, damit ist ja noch nichts gewonnen, dann machen wir hier zu und siedeln in die andere Richtung. Ja, das wäre mal so, fände ich jetzt ein interessantes Beispiel, wenn Gott das, und dann würden wir das Gute festhalten nach der Prüfung und würden natürlich schauen, dass das zur Umsetzung auch kommt, ja, dass wir da beteiligt sind und aktiv werden. Ja, bin gespannt, was wir dieses Jahr damit erleben, mit diesem Vers. Wir werden ja bombardiert mit Informationen und wir müssen ständig prüfen und dafür, und da kommen wir nicht dran vorbei, müssen wir den Maßstab kennen. Ja, nochmal, Raresch, wenn Raresch keine Ahnung von Geld gehabt hätte, so wie meine Neffen, als sie noch mit der Puppenstube spielten, so großartig, der eine war der Verkäufer, jetzt im Einkaufsladen, der Verkäufer, und der andere kam zum Kaufen. Und dann, ja, was er denn möchte, und dann, ja, die Gurke und das und das, und dann, ja, was kostet das? Ja, das kostet, ich weiß nicht mehr genau, 30 Euro, ja, hier 20, ja, stimmt so, den Rest kannst du behalten. Ja. Da merkt man, die beiden hatten beide noch gar keine Ahnung von Geld. Ja. Und, aber beide waren glücklich und hatten gut eingekauft. Das könnte man mit dir nicht mehr machen. Das ist schon klar. Er hat sofort gesehen, was ist das richtige Geld und was lässt er mir lieber, damit ich da weiter Monopoly spielen kann. Und das müssen wir. Das ist die Herausforderung im Hintergrund von unserem Vers. Das Wort Gottes zu kennen, damit wir prüfen können. Den Herrn Jesus zu kennen, damit wir wissen, was seinem Wesen entspricht und was nicht. Viel Freude wünsche ich uns dabei.